Diese Musik kam aus Kalifornien, Icy Hawks in L.A., so heißt die Band, und Raised by Hippies war unsere Kostprobe aus ihrer CD Should've Been Gold von vor 2 Jahren. Heute ist Mittwoch, der 4. Juli 2012, es ist 16 Uhr und 6,5 Minuten, damit begrüßt sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wir wenden uns in der kommenden Stunde einem Thema zu, das einigermaßen neu, aber stark aufstrebend in der Diskussion ist, das Grundeinkommen. Wie dieses genau aussehen soll, wer es erhalten könnte, wie es finanziert würde, wer dann noch arbeiten würde. All das sind Fragen, einige der Fragen, die uns heute beschäftigen werden. Willkommen im Studio von Radio Free FM, Frau Gisela Glückgroß und Herr Klaus Reibisch.
Willkommen.
Grüß Gott.
Ja, schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und Ihre Initiative ein bisschen vorstellen wollen. Vielleicht sagen Sie zunächst mal ein bisschen was zu Ihrer jeweiligen Person, Ihrer beruflichen, Ihres Werdegangs und dann, wie Sie zu dieser, Initiative gekommen sind, auch wie die Initiative gegründet worden ist.
Ja, ich denke, da fange ich einfach mal an. Ich bin Gisela Glückgroß, arbeite seit 2004 in der Initiative mit, kurz nachdem sich das Netzwerk Grundeinkommen gegründet hat, nach der Einführung der Agenda 2010, bin ich auf die Idee gekommen, mich kundig zu machen und habe tatsächlich in Ulm eine Gruppe gefunden, die schon seit 1996 an diesem Thema arbeitet. Und es war die erste Grundeinkommensinitiative in der Bundesrepublik, die in Ulm schon an diesem Thema gearbeitet hat. Und seit 2007 nennen wir uns Initiative Grundeinkommen Ulm und sind raus aus dem universitären Elfenbeinturm mitten in die Bevölkerung und bieten 3 Termine im Monat an. Einen internen für regelmäßige Mitarbeiter, ein regelmäßiges Treffen in der Ulmer Volkshochschule und einen sonntäglichen Gesprächskreis.
Okay, Herr Reibisch.
Also ich habe ursprünglich mal in Chemie promoviert, bin dann allerdings Lehrer geworden, weil mir die Uni zu kopflastig war und habe dort eben neben meiner Schultätigkeit Mathematik, Ernährungslehre, habe ich eben viele andere Dinge immer gemacht, Theater gespielt und mich immer politisch interessiert, war früher mal im AStA tätig in Freiburg und habe jetzt eben seit 4 Jahren bin ich in einer Initiative, weil mir gelegen ist an einer wirklich sozialen Gesellschaft und da ist vieles im Argen, seit ungefähr 20 Jahren zunehmend und fand jetzt mit dieser Initiative ein vernünftiges Betätigungsfeld in Richtung Sozialstaat-Reformierung.
Frau Glückgroß, Sie hatten jetzt noch nicht so Ihre persönliche Werdegang geschildert.
Ja gut, ich war Sonderschullehrerin für erziehungsschwierige Kinder, habe die Ulmer Schule für Erziehungshilfe mitgegründet, bin jetzt Rentnerin und habe jetzt die Freiheit, mich für die Dinge zu engagieren, für die es wirklich Not tut, sich zu engagieren. Und diese Begegnung mit Menschen, die an den Rand der Gesellschaft abgeschoben werden, die zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch mein Leben. Und ich vermute, dass das auch der Hintergrund ist, warum ich mich jetzt in diesen Dingen so stark mache und vor allem durch das Engagement für das bedingungslose Grundeinkommen. Bleibt es nicht aus, dass man einen weiteren Blick bekommt auf die Dinge, die sich in unserer Gesellschaft und auf der Welt ändern müssten.
Das Thema Ändern wird uns begleiten durch diese heutige Sendung, das ist ganz klar. Sie sagten, 1996 gab es hier in Ulm schon die ersten Gedanken zu diesem Thema und jetzt hat sich's ausgeweitet. Sie sind aber noch kein eingetragener Verein bisher.
Nein, wir sind eine Initiative im Sinne eines runden Tisches und es wird von einigen unserer Gruppe auch befürwortet, dass das so bleiben soll, weil die Angst besteht, dass sobald ein Verein gegründet wird, verhärtende Strukturen entstehen und auch Machtgefälle und dem will man aus dem Weg gehen. Wir sind eigentlich ein Zusammenschluss von lauter gleichberechtigten Menschen und nicht einer ist der Vorstand und sagt, wo es lang geht. Ist natürlich oft sehr zeitraubend, wenn wir unsere Themen bearbeiten, weil wir auch sehr stark auf eine wirklich menschengemäße Kommunikation miteinander achten.
Sie haben aber die Funktion der Sprecherin der Initiative übernommen.
Es hat sich im Laufe der Zeit so ergeben, weil unser damaliger Leiter der Gruppe, der Professor Pelzer, der die Gruppe ja auch ins Leben gerufen hat, aus Altersgründen ausgeschieden ist, habe ich dann auch angefangen, die Protokolle zu schreiben und die Außenkontakte zu pflegen. Und dadurch, dass wir eigentlich eine sehr, ich möchte fast sagen, wir sind ziemlich viele ältere Menschen. Wir haben eine Mitarbeiterin, die ist jetzt über 85, ein Gründungsmitglied, zwei andere Gründungsmitglieder sind um die 70 rum. Und ich bin eigentlich diejenige, die sich mit Computern auch etwas auskennt. Deswegen habe ich angefangen, diese Arbeiten zu tun. Auch die Vernetzung nach draußen mit den ganzen weltweiten Grundeinkommensinitiativen. Wäre aber sehr daran interessiert, dass wir junges Volk nachkriegen, die sich auch so für das Thema einsetzen, damit ich auch bestimmte Arbeiten abgeben kann.
Ich höre schon raus, es ist eher etwas für ältere Leute bisher. Wie viele Leute sind Sie denn insgesamt und ja, wie ist das Durchschnittsalter?
Also wir sind ungefähr 10 Leute und Durchschnittsalter liegt sicher über 50. Und das ist eben auch schade, dass eben viele, eigentlich die Leute, die es eigentlich betrifft, praktisch in dieser Initiative nicht drin sind. Alle, die wir da drin sind, zum großen Teil betrifft es nicht unmittelbar. Und es ist eben noch nicht so in der Gesellschaft angekommen. Viele jüngere Leute, die es ja betrifft, oder auch Leute, die eben sehen werden, dass sie eine schlechte Rente bekommen, die sind nicht engagiert. Und das, denke ich, muss sich ändern, damit auch gesellschaftlich was passiert.
Bevor wir jetzt ins Thema selber einsteigen, noch eine Frage. Wie finanzieren Sie sich als Initiative?
Da kann ich was dazu sagen. Wir legen Wert darauf, dass alle unsere Veranstaltungen kostenfrei sind für die Besucher, haben deswegen ein System entwickelt, dass jeder Einzelne von uns, der regelmäßig mitarbeitet, auf unser Konto pro Monat 5 € einbezahlt, wo sich so allmählich ein kleiner Grundstock ansammelt, dass wir gegebenenfalls auch mal etwas höher dotierte Referenten oder teurere Räume einsetzen können. Wir sind natürlich auf Spenden angewiesen und regen das auch jedes Mal an. Bei unseren öffentlichen Arbeitskreisen steht eine Spendenkasse und das Geld wird dann immer sofort auf das Konto überwiesen. Dass wir kein Verein sind, ist bestimmt schade, weil wir sonst auch Spenden akquirieren könnten. Und vor allem, weil wir im Rahmen der Organisation in der Stadt Ulm als eingetragener Verein von Ulm bestimmte Räume einmal im Jahr kostenlos benutzen dürften.
Ja, bevor wir uns dem Thema im Detail widmen, das Thema ist ja die Initiative Grundeinkommen Ulm, wollen wir uns musikalisch noch etwas entspannen. John Lee und seine Mary Jane in der Plattform bei Radio Free FM um 16 Uhr, 17,5 Minuten. Die Initiative Grundeinkommen Ulm ist unser Gast in dieser Sendung, Frau Gisela Glück-Groß und Herr Klaus Reibisch. Die beiden sollen uns doch jetzt mal verraten, wo kommt eigentlich der Gedanke eines Grundeinkommens her?
Also den Gedanken gibt es schon sehr lange. Also praktisch, man könnte im 16. Jahrhundert anfangen. Und hat sich fortgesetzt durch alle Zeiten, dass immer wieder die Idee aufgegriffen worden ist. Und es war so 1985 André Gortz, der es wieder in die Debatte gebracht hat. Und seitdem wird es in verschiedenen Gesellschaften thematisiert. Ansatzweise ist auch in den USA versucht worden, über so eine negative Einkommensteuer das zu realisieren. Das ist als Projekt gestartet worden, ist dann allerdings gestoppt worden. Aber die Idee gibt es eben schon länger. Und sie hat sich jetzt also verbreitet. Es gibt ja weltweit eine Organisation, die das eben unterstützt. Und auch im europäischen, im deutschen Raum gibt es das. Und effektiv vielleicht seit so 10, 15 Jahren. Und mit zunehmendem Interesse und auch öffentlichkeitswirksam.
André Gortz haben Sie erwähnt. Wo ist er zu Hause?
Das ist ein Franzose, der eben ein Antikapitalist war und in diesem Zusammenhang auch diese Ideen verbreitet hat. Aber inzwischen ist das eben nicht gekoppelt an eine Systemfrage. Es gibt viele Leute, die fürs Grundeinkommen, für das solidarische Bürgergeld sind, ohne dass sie den Kapitalismus damit in Frage stellen.
Gibt es denn schon Staaten, die Grundeinkommen gewähren?
Also es gibt, sagen wir mal, in sehr kleinen, experimentellen Rahmen, in Namibia zum Beispiel, auch in Gebieten von Brasilien, aber es gibt es ganz sicher nicht in hochentwickelten Gesellschaften.
Noch gibt es das nicht. Jetzt können wir es ja mal versuchen aufzudröseln. Wer würde dieses Grundeinkommen erhalten und in welcher Höhe würde es denn ausbezahlt werden, wenn es hier jetzt in Deutschland bei uns Realität würde?
Also das Grundeinkommen wäre ein allen Menschen individuell zustehendes und garantiertes, in existenzsichernder Höhe, also Armut verhinderndes und gesellschaftliche Teilnahme ermöglichendes, ohne Bedürftigkeitsprüfung, ohne Arbeitszwang und Verpflichtung und beziehungsweise Tätigkeitszwang und Verpflichtung vom Staat ausgezahltes Grundeinkommen, das also jedem zustehen würde. Und je nach Ausgestaltung, es gibt ja sehr viele, inzwischen glaube ich 70 verschiedene Modelle, je nach Ausgestaltung wäre das dann auch nach Alter gestaffelt oder es gibt andere, die sagen, jeder bekommt das Gleiche. Also über Beträge, ich weiß nicht, ob wir jetzt über Beträge reden sollten, dann gebe ich das Wort gleich wieder an dich weiter, Klaus.
Also in allen Initiativen, in allen konkreten Vorschlägen ist eine Summe ziemlich gleich. Man sagt, in diesem Grundeinkommen sind 200 Euro für die Krankenversorgung enthalten. Sodass, wenn jetzt also ein Erwachsener 600 Euro bekommt, kriegt er effektiv nur 400 Euro. Wenn ein Kind 500 Euro bekommt, effektiv nur 300. Von der Höhe her gibt es den minimalen Vorschlag von Althaus, CDU, solidarisches Bürgergeld. Der geht von 600 Euro aus. Das heißt effektiv 400. Damit liegt er leicht über Hartz IV. Und andere sagen, es müsste schon 800 Euro sein, damit auch eine gesellschaftliche Teilhabe im bescheidenen Umfang möglich ist.
Bei Hartz IV ist ja dann noch obendrauf KDU, also Kosten für Wohnung und Unterkunft. Wie sieht es jetzt hier aus?
Ja, da gibt es eben auch Gruppen, die das mit einberechnen und kommen dann zu einem Satz von 1000 Euro, was dann im Effektiv auch eben nur 700 Euro ist. Wir sind der Ansicht, dass man das nicht mit reinnehmen sollte, weil eben die Mieten ja sehr, sehr unterschiedlich sind. In München zahle ich die doppelte Miete wie in Cottbus zum Beispiel. Und deshalb sollte man da keine Pauschale einführen.
Da gibt es also grundsätzlich verschiedene Modelle und es gibt auch eben, eigentlich ist man sich nur einig, jede natürliche Person soll Anspruch haben auf dieses Geld und man muss dann eben schauen, wenn jüngere Leute kleinere Bedürfnisse haben, dann kriegen die auch kleinere. Ist es so ein bisschen der Gedanke einer solidaren Gemeinschaft innerhalb einer Familie?
Natürlich, weil natürlich, wenn Kinder wohnen, in der Regel zu Hause, wenn sie jünger sind und damit sind natürlich die Kosten auch geringer, die Mietkosten sind geringer, sie brauchen keine Waschmaschine und all das. Und pro Person entfallen sind weniger Kosten da, von daher scheint es mir auch sinnvoll, das so unterschiedlich zu sehen.
Weil grundsätzlich ist ja dieser Gedanke der Bedarfsgemeinschaft beim Grundeinkommen eigentlich außen vor.
Ja, das ist eigentlich auch das, der Hintergedanke bei dem Ganzen, dass das existenzsichernde Einkommen eigentlich ein Menschenrecht für jeden Einzelnen sein soll und dass natürlich die einen für die anderen solidarisch einstehen. Aber so wie das bisher jetzt gehandhabt wird, ist es eben ganz schlimm und hat sich in Richtung Sozialspitzelei entwickelt und einen riesen Bürokratismus entwickelt, der Unmengen an Geld verschlingt, bevor das Geld überhaupt bei den Menschen, die es brauchen, ankommt.
Bei diesem individuellen Recht, jetzt sind wir bei der Finanzierung, das heißt, es würden, wenn es eingeführt würde, zunächst auch mal Kosten, die bisher da sind, diese Kosten würden wegfallen. Das heißt, es würde Geld frei, um das zu finanzieren. Aber wie insgesamt würde denn dieses Modell finanziert werden?
Also bei der Finanzierung gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Modelle. Die Initiative Ulm geht von einer Flat Rate aus. Das heißt also, jedes Einkommen, was man hat, alle Einkommen einberechnet, eben auch Kapitaleinkommen, eben Mieteinnahmen und so weiter. Da gibt es eine Flatrate von, sagen wir, 45%. Und das heißt, jeder Euro, der verdient wird, muss man eben 45% an den Staat abziehen. Und damit wird eben nicht nur das bedingungslose Grundeinkommen finanziert, sondern auch der Staatshaushalt überhaupt. Man muss natürlich davon ausgehen, dass natürlich andere Einnahmequellen da sind, Mehrwertsteuer und so weiter. Und das ist auch durchgerechnet worden. Also in dem solidarischen Bürgergeld ist das durchgerechnet worden von der Adenauer Stiftung und als finanzierbar angegeben. Natürlich gibt es da Streitigkeiten, weil da eben viele Posten sind, die unklar sind. Was würde wegfallen? Gibt es dann mehr Leute, die arbeiten und damit auch mehr Steuern wieder zahlen und so weiter? Also es sind sehr viele Dunkelziffern in der Berechnung, aber auch renommierte Leute haben das als finanzierbar gerechnet. Sodass das eigentlich nicht das Hauptproblem ist. Das Problem liegt eigentlich eher in der Akzeptanz überhaupt, in der Grundidee. Und da gibt es massive Widerstände in allen Bevölkerungsschichten.
Ja, ich kann mir vorstellen, der teuflische Gegenspieler wird sagen, wer arbeitet dann noch, wenn man doch eigentlich versorgt ist?
Also diese Frage stellt sich für uns eigentlich im Wesentlichen nicht, wenn man sich die Höhe des Einkommens anguckt. Das wäre eine minimale Versorgung, auch eine minimale Möglichkeit der Beteiligung. Da kann man einmal im Monat ins Kino gehen und mal ein Bier trinken, aber viel mehr ist da nicht drin. Also dass jeder noch ein Interesse hat, auch zu verdienen, dazu zu verdienen und das eben ihm auch möglich gemacht wird. Man hat also durch dieses einen Anreiz, auch dazu zu verdienen. Und das scheint mir ganz wesentlich zu sein. Es gibt allerdings in der Diskussion astronomische Zahlen, unserer Ansicht, 1500 Euro, wo dann natürlich gefragt wird, ja, wer arbeitet dann überhaupt noch? Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass man sagt, wenn man 800 Euro als Grundeinkommen gibt, dann würden 11% der Leute nicht mehr arbeiten. Und das scheint uns auch vernünftig zu sein, weil diese 11% in der Regel ein sehr geringes Einkommen haben und heutzutage unter sehr unangenehmen Bedingungen ihr Geld verdienen müssen. Man denkt nur an die Skandale beim Paketdienst in der Post, bei der Bekleidungskette Kick, wo viele Leute für 5, 6 Euro arbeiten müssen. Und die würden das dann vielleicht nicht mehr tun. Und das halten wir auch für richtig. Dann müssen die Arbeitnehmer vernünftige Löhne zahlen, dass diese Arbeit auch gemacht wird. Und auch gesellschaftlich notwendige Arbeit wie Müllentsorgung und so weiter, die muss man immer entsprechend bezahlen, dass Leute die auch tun, was wir auch für sozial vernünftig halten.
Wie ist es denn, ist es richtig, dass der Mensch eigentlich von Natur aus arbeiten oder tätig sein möchte?
Ja, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel ein kleines Kind anschauen, also ich denke, das ist das allerbeste Beispiel, die sind immer in Bewegung, die sind immer tätig und nicht, weil jemand es denen sagt, du hast dich jetzt zu bewegen, du hast dich jetzt aufzurichten, du musst jetzt anfangen zu gehen, du muss jetzt lernen zu klettern. Das ist ein Bedürfnis, das im Menschen selber drin liegt, sich weiterzuentwickeln. Und da gehört auch dazu, sich sinnvoll zu betätigen.
Man kann dann also auf einem gesicherten Boden sozusagen marschieren und dann überlegen, was kann ich tun, um mein Einkommen, mein Grundeinkommen durch persönliche Arbeit aufzubessern. Wie ist denn das jetzt? Es gibt ja dieses Stichwort Sozialschmarotzertum. Kann man durch das Grundeinkommen dieses Sozialschmarotzertum dann eigentlich eindämmen?
Also ich denke, dass eben, wenn das Einkommen gegeben wird, bedingungslos, würde das ja nicht mehr als Sozialschmarotzertum bewertet werden, wie es vielfach heute der Fall ist. Und man muss auch bei diesem Begriff ein bisschen vorsichtig sein. Er wird ja in der Regel angewendet auf die eben unteren Einkommensschichten, auf eben Sozialstaatempfänger. Und wenn man guckt, es gibt sozial schädigendes Verhalten. Und wenn ich da gucke, was an Steuerhinterziehung gibt, was an Korruption gibt, was an Umsatzsteuerbetrug gibt, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen darüber, und das ist ungefähr das 10- bis 20-fache dessen materiell, was eben die sogenannten Sozialschmarotzer eben den Staat kosten. Und es ist leider eben nur so, dass im Meinungsbild, in der Meinungsmache, die ja oft auch von den Besitzenden gemacht wird, eben nur der Finger auf diese Wunde gelegt wird und nicht auf die andere Wunde, weil damit die eigene Klasse gemeint ist.
Die Initiative Grundeinkommen Ulm, heute zu Gast bei Radio Free FM in der Plattform. Jetzt wieder ein bisschen Musik mit Mara Levine, Stepstone. Karen Lynn aus Australien mit dem Titelsong ihrer CD Change ist das Lied, stammt aus der Feder von Phil Oakes. Karen Lynn war ja vor Jahr und Tag schon mal Studiogast bei Radio Free FM. Heute ist die Initiative Grundeinkommen Ulm unser Studiogast und apropos Changes. Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird, aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut werden soll. Frau Gisela Glück groß, dieser Spruch, der hängt sozusagen bei Ihnen über dem Bett. Wo kommt denn der her?
Überm Schreibtisch. Überm Schreibtisch hängt er. Ich kann Ihnen jetzt nicht den Verursacher des Spruches sagen. Vielleicht haben Sie den Dichter, der das gesagt hat. Aber es ist für mich so etwas wie eine Lebensmaxime, dass Dinge, die nicht in Ordnung sind, nicht so bleiben dürfen, wie sie sind. Und dass wir alle unsere Fantasie anstrengen müssen und vor allem auch viele Knoten in den Köpfen der Menschen lösen müssen. Und wir sehen das als unsere Aufgabe an, immer mehr Menschen mit dieser mit dieser gesellschaftlichen Utopie des bedingungslosen Grundeinkommens zu infizieren. Denn, wie schon vorhin gesagt, eine Politisierung der einzelnen Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, bleibt nicht aus. Und es tut Not in unserer Gesellschaft, dass wir uns wirklich alle Gedanken machen darüber, in welcher Welt wollen wir leben.
Ist es ein bisschen ein Kampf gegen Vorurteile, den Sie führen müssen?
Durchaus, durchaus. Denn das Erste, was uns entgegenkommt, ist ja, da bleiben ja alle auf dem Sofa sitzen und keiner arbeitet mehr. Aber dieses Phänomen haben wir auch schon heute bei diesen Menschen, die ihrer Würde beraubt werden und eigentlich gezwungen werden, für einen Hungerlohn zu arbeiten, dass die sich dann teilweise auch schon in zweiter Generation sagen, ja, dann bleibe ich doch lieber zu Hause. Das ist eigentlich eine zwangsläufige Entwicklung, die bei der Einführung von der Agenda 2010 schon zu erwarten war.
Das heißt, das Grundeinkommen bietet letztendlich Vorteile. Einer der Vorteile ist klar der, dass man eben ohne Antragstellung dieses Geld letztendlich bekommt, wenn man eben eine natürliche Person ist. Und die Kontrollen, die Sanktionen ja auch, die verbunden sind, wenn man bei Hartz IV irgendwie Termine nicht wahrnimmt, all dieses fällt weg, also was Sie eben bezeichnen als, wie haben Sie es gesagt?
Bürokratismus und Sozialschnüffelei.
Diese Schnüffelei, das würde wegfallen. Das heißt, die Menschenwürde wäre gestärkt durch das Grundeinkommen. Was sind denn weitere Vorteile des Grundeinkommens?
Ja, der eine Hauptvorteil meiner Ansicht nach ist der, dass der Unterschied zwischen, sagen wir, einer Familie mit zwei Kindern, die Sozialhilfe bekommt, und einer Familie, die auch zwei Kinder hat und wo der Mann eben Geringverdiener ist, die sind im Augenblick minimal. Und so, dass viele dann sagen, ja, wieso soll ich überhaupt noch arbeiten gehen? Und wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt haben, dann ist diese Schere wieder da. Die Leute, die jetzt arbeiten, kriegen dann effektiv wirklich mehr. Und damit gibt es auch wirklich Anreize zu arbeiten. Und ich denke, das würde auch dazu führen, dass eben in diesen unteren Einkommensschichten eben vielleicht mehr Leute sogar arbeiten werden, als es jetzt der Fall ist.
Man tut sich sozusagen leichter, dann es zu etwas zu bringen, wenn diese Grundsicherung vorhanden ist. Verstehe ich das richtig?
So ist es. Und es hat noch einen anderen Vorteil, da ja jetzt die Krankenkasse bezahlt ist und auch die Rente in bescheidener Art bezahlt worden ist, gibt es jetzt für einen Arbeitgeber auch nicht mehr so viel Abgaben. Also wenn ich jetzt eben, sagen wir mal, privat eine Putzfrau anstelle, dann kann ich das auch regulär machen und nicht als Schwarzarbeit. Ich müsste zwar ein bisschen mehr zahlen, aber nicht so viel mehr, wie ich jetzt zahlen müsste, wenn ich sie regulär anstelle. Und ich denke, dass damit vielleicht auch die Schwarzarbeit ein bisschen zurückgenommen werden kann.
Das ist eigentlich auch ein guter Gedanke, dass man da die Illegalität einfach zurückdrängt. Wenn ich jetzt die Frage stelle, eigentlich hätte doch das Paradies mit Adam und Eva geendet. Und seit dieser Zeit musste doch jeder für sein Fortkommen sorgen, persönlich. Was sagen Sie dann dagegen?
Ja gut, wenn sie jetzt auf dieses, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, auf dieses Pauluswort abheben. Das war eben zu einer ganz anderen Zeit und es hatte damals seine Berechtigung. Denn damals in der Zeit der Selbstversorger war wirklich jede Hand notwendig und jeder, der sich auf Kosten der anderen durchgeschlagen hat, der hat die ganze Gemeinschaft geschädigt. Heute durch die Entwicklungen, durch den Produktivitätsfortschritt ist es so, dass so und so viele Menschen eigentlich aus der Produktion herausgefallen sind. Wir haben Waren im Überfluss, nur haben wir eben die Tatsache, dass es viele Menschen gibt, die sich diese Waren nicht leisten können. Und da muss man wieder weg davon zu erkennen, wir müssen erkennen, dass eigentlich jeder Mensch das Recht hat zu essen. Denn man kann den Satz auch umdrehen, wer nicht isst, kann nicht arbeiten.
Und letztlich gar nicht leben. Wir haben ja festgestellt, im jetzigen System, eigentlich im ganzen Weltsystem, ist es so, es bleiben doch viele Leute auf der Strecke, die nicht die Qualifikation haben, um mithalten zu können. Oder sogar die eben im Wege von Verteilungskriegen letztendlich um ihr Wasser und um ihr Essen kämpfen müssen. Das zeigt die Geschichte. Was kann denn die Initiative Grundeinkommen dem jetzt entgegensetzen?
Also ich denke, wenn eben diese Basisversorgung gesichert ist, dann ist dieser ganz elementare Kampf, die ganz elementare Kampf nicht mehr nötig. Und dann sind Ressourcen frei, um eben andere Dinge zu tun, auch gerade in diesen von Ihnen gerade genannten Ländern. Ich wollte nur noch eine kleine Ergänzung machen zu diesem Paulusspruch. Der Paulusspruch hat historisch eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Er hat seinen Gemeindemitgliedern nämlich gesagt, Leute, also nur beten geht nicht. Ihr müsst auch ein bisschen was arbeiten. Und das ist natürlich ein anderer Touch und heute wird das natürlich ganz anders verwendet.
Wir werden ja dieses Thema künftig jeden ersten Mittwoch im Monat weiter bearbeiten. Das heißt, wir können dann einiges vertiefen. Und im Moment können wir vielleicht einfach mal darauf hinweisen, das Thema ist ja mehrfach bereits wissenschaftlich durchdrungen und bearbeitet worden und letztendlich eben als realistisches Modell darstellbar.
Also die beste Darstellung vielleicht ist von im Solidarischen Bürgergeld, also unter Federführung vom CDU-Mitglied Althaus, dem ehemaligen Präsidenten von Thüringen. Und der hat auch einen wissenschaftlichen Apparat dahinter und hat eben viele andere Fragen auch abgedeckt in diesem Buch. Zum Beispiel, wie kriegt man Arbeitslosengeld her? Wie ist es auch rein rechtlich? Geht das mit dem Grundgesetz in Übereinstimmung zu machen? Wie ist es mit dem Europarecht? Und all diese Fragen sind da behandelt worden. Und man kann das natürlich nicht im Einzelnen jetzt alles aufdröseln. Und auch die Frage der Finanzierung ist da detailliert behandelt worden. Dafür wäre sicher eine Extrasendung nötig. Und so schnell kann man da nicht zu sagen, ich habe ein paar Skizzierungen gemacht und ich denke, das reicht erst einmal, aber es gibt sicher ein großes Interesse, darüber mehr zu erfahren. Das sollten wir in einer anderen Sendung machen.
Was wir heute vielleicht leisten können, ist Folgendes, dass wir ganz kurz umreißen, was sich grundsätzlich ändern würde. Also Hartz IV würde sicherlich wegfallen. Das hätte keine Notwendigkeit, keine Berechtigung mehr. Wie sieht's aus mit Arbeitslosengeld 1, mit Rente, mit Wohngeld, mit allem Möglichen? Wie sieht's da aus? Was kann man sagen?
Also es ist so, dass das Arbeitslosengeld 1 natürlich in diesem Bürgergeld nicht enthalten ist. Das muss extra geregelt werden über eben Arbeitgeberanteile, die ja auch jetzt schon bezahlt werden.
Ja, auch die Arbeitnehmer leisten ja ihren gleich hohen Anteil daran. Das heißt, die geben da Geld rein. Das heißt, diese Ansprüche würden erhalten bleiben.
Also die historische Ansprüche bleiben auf jeden Fall erhalten, auch die Pension, also alles das, was historisch erworben ist, wird erhalten bleiben. Auch in diesen Berechnungen ist davon immer ausgegangen worden. Und es fallen natürlich andere Dinge auch noch weg. Das Kindergeld fällt weg, BAföG fällt weg und das sind ja auch größere Posten, die in diesem Bürgergeld dann enthalten sind, in dem Grundeinkommen.
Wenn Sie sagen, das Kindergeld fällt weg, dann könnte ich mir vorstellen, dass jemand sagt, aber eigentlich haben wir doch eine etwas höhere Sterberate als Geburtenrate. Sollte man da nicht dagegen steuern müssen hier in unserem Land, um später wieder Rentenzahler zu haben?
Also ich denke, dass im Augenblick eben Kinder ein Armutsfaktor sind, ist leider so. Und da ja das Grundeinkommen eben gerade für Alleinerziehende mit Kindern eben sehr, sehr günstig ist, nehmen wir mal an, eben der Betrag erwachsene Frau 800, jedes Kind 500, abzüglich dieser jeweils 200, dann sind wir schon bei 600 und 2 mal 300 sind 1100 Euro, was eine Basisfinanzierung ist. Dann kommt das Wohngeld dazu. Ich denke, da muss eine Frau oder ein Mann nicht Angst haben, praktisch in Armut zu verfallen, nur wegen der Kinder. Gerade auch unter der Drohung, dass vielleicht die Familie auseinandergeht, gibt es immer noch eine Basisgeld für alle. Und ich glaube, das ist im Augenblick das größte Problem, dass viele Kinder von Armut bedroht sind und dass damit eben die Kinder dann auch nicht entsprechend qualifiziert werden können, weil eben der Staat auch nicht genügend die Bildung bisher unterstützt hat. Es ist ja leider so, dass die Schichten sich quasi reproduzieren immer mehr. Und da aus dem müssen wir auch rauskommen. Das ist natürlich eine andere Baustelle. Also die ganze Bildung, das ganze Bildungssystem, was meiner Ansicht nach auch wesentlich reformiert werden muss, wenn man eben aus diesen Armutsgeschichten rauskommen will. Dazu könnte ich auch noch ein paar Zahlen sagen aus den USA. Da ist es zum Beispiel in Kalifornien im Augenblick so, dass die Gefängnisse mehr Geld kosten als die Hochschule. 1,5 Mal so viel wie die Hochschule. Vor 10 Jahren war das gerade andersherum. Und das zeigt eben auch, wenn man die Entwicklung laufen lässt, dann kriegen wir eine Anzahl Deklassierten und die werden sich irgendwann mal wehren. Die alten Rentner werden sich nicht wehren, aber die Jugendlichen werden sich wehren. Und das kostet eben auch relativ viel Geld. Und wenn man langfristig denkt, muss man dagegen auch was tun. Nicht nur aus menschlichen Dingen, einfach auch rein wirtschaftlichen Erwägungen.
Über Park Bench People sang eben José James in der Plattform bei Radio Free FM beim Thema Initiative Grundeinkommen Ulm. Jetzt habe ich mal eine Frage an unsere Studiogäste, an die Frau Glück-Groß und an den Herrn Reibisch. Welche politischen Parteien unterstützen denn bisher hier in Deutschland diese Initiative Grundeinkommen?
Ja gut, die politischen Parteien als Ganze kann man da nicht betrachten. Also es ist durchgängig so, dass die Basis in allen Parteien, das Fußvolk in den Parteien, die Leute, die sich wirklich engagieren, für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind und es teilweise auch in die Wahlprogramme aufgenommen haben möchten, wo die Bremsen herkommen. Das ist aus Berlin von den etablierten Parteispitzen. Da werden die Bremsen gezogen. Also es gibt bei den Piraten natürlich, das ist für uns natürlich sehr schön, dass durch den Parteitag der Piraten jetzt auch das Grundeinkommen in sämtlichen Medien aufgetaucht ist. Eine der ersten Parteien, die es in ihrem Wahlprogramm hatten, waren die Violetten. Und bei den Linken gibt es in der ganzen Bundesrepublik, in allen Bundesländern bis auf Baden-Württemberg, Landesarbeitsgemeinschaften zum bedingungslosen Grundeinkommen. In Ulm soll im Herbst eine gegründet werden und ich denke, da werden wir als Ulmer Initiative auch Geburtshilfe leisten, obwohl wir uns als überparteilich betrachten. In der SPD gibt es Gruppen, die hervorragende Modelle ausgearbeitet haben. Bei den Grünen war es auch schon auf einem Parteitag und ist leider 48-52% abgeschmettert worden. Aber es geht weiter und es ist in allen Parteien Thema.
Lohnt es sich also, politische Würdenträger über das Thema zu informieren und sie vielleicht auch ein bisschen einzubeziehen?
Also ich denke, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Wir haben das hier in Ulm schon mit SPD-Menschen versucht. Und diese Gegenargumente, die wir vorhin auch schon durchgesprochen haben, die kommen einem da wirklich ganz vehement entgegen. Es hat sich gezeigt, dass noch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist, vor allem bei Parteien, die sehr gewerkschaftsnah sind. Und das ist die SPD eigentlich in Ulm.
Wie kommt das?
Also zum Beispiel der Gabriel hat gesagt, wir sind die Partei der Arbeiter, die SPD ist die Partei der Arbeit Und von daher ist ihre Fantasie immer die, wir wollen möglichst, dass alle Leute arbeiten und damit eben, dass darüber der Sozialstaat wieder vernünftig finanziert wird. Nur ich denke, dass wenn man die Weltsituation anguckt, auch die Produktivitätsfortschritte, ist das eben nicht realisierbar. Zum anderen ist es so, dass selbst wenn ich einen Mindestlohn einführe von 7,50 Euro, kommen wir auf einen Bruttolohn von 1200 bis 1300 Euro. Und das gibt, selbst wenn man das lebenslang kriegen würde, keine ausreichende Rente. Also auch über eine Vollbeschäftigung dieser Art würde eben der Sozialstaat sich nicht finanzieren. Und trotzdem ist natürlich das Ideologische so stark bei der SPD und bei den Gewerkschaften, dass da eben eine Blockade da ist, auch im Denken da ist. Und bei vielen Normalbürgern eben dieser Spruch, ja, dann kriegen ja Leute Geld, die faul sind, die nicht wollen. Und das will ich nicht, ich zahle auch nicht die Faulen. Also das sind diese beiden Hindernisse eigentlich, die es verhindern, dass man einfach etwas vorurteilsfrei nachdenkt über das Konzept.
Es ist angedacht in Ulm, den zweiten Ulmer Dialog. Den ersten haben wir schon ins Leben gerufen vor 2 Jahren, zum bedingungslosen Grundeinkommen im Herbst zu machen. Und da wird ein hochkarätiger Mitarbeiter vom Netzwerk Grundeinkommen am 11.10. nach Ulm kommen. Und wir versuchen, diesen Dialog zu machen mit einem im Sinne einer Podiumsdiskussion mit einem Mitarbeiter unserer Initiative, mit diesem Referenten vom Netzwerk und einem Gewerkschaftsmitglied. Aber das Gewerkschaftsmitglied haben wir noch nicht hundertprozentig gefunden. Und es wird bestimmt eine konträre Diskussion geben.
Wir werden heute in einem Monat darauf dann zurückkommen können. Da ist es vielleicht schon konkreter. Sie haben ja auch einen Arbeitskreis immer donnerstags, der sich dann trifft. Vielleicht können wir darauf ganz kurz hinweisen. Und Sie sollten unbedingt jetzt die Kontaktdaten nennen, wie man sie erreichen kann, auch die Website.
Gut, die Initiative Grundeinkommen hat eine eigene Homepage und ist auch bei Facebook. Wir haben freundlicherweise die Seite eingerichtet gekriegt. Man muss nur Grundeinkommen Ulm eingeben bei Facebook. Die Homepage heißt www.grundeinkommen-ulm.de und dort gibt es auch eine Kontaktseite, wo Anfragen oder Ideen oder Impulse zu uns gelangen und dann bearbeitet werden. Unsere Arbeitstreffen finden immer am ersten Donnerstag in der Volkshochschule statt. Das sind offene Arbeitskreise. Wir versuchen dort auch Referenten zu bekommen. Teilweise werden wir auch selber thematische Abende anbieten und es ist immer Raum zum Gespräch, allerdings themenorientiert an den Donnerstagen. Und dann gibt es immer am zweiten Sonntag des Monats in der Galerie über dem Kaffee im Kornhauskeller von 17 bis 19 Uhr unseren sogenannten Schurfix zum Grundeinkommen, wo Mitglieder der Initiative Rede und Antwort stehen, wo man wirklich auch seine Kritik anbringen kann, wo man einfach informell ins Gespräch kommen kann über dieses Thema. Aber dazu muss ich noch sagen, wir machen jetzt im August zum ersten Mal innerhalb von 7 Jahren einen Monat Sommerpause. Die VH ist geschlossen wegen Sommerferien und unsere sonntägliche Gesprächsrunde machen wir im August diesmal auch nicht. Im September geht es dann wieder wie gewohnt weiter.
Aber wie gesagt, jeden ersten Mittwoch im Monat künftig unser Thema hier in der Sendung Plattform. Und es wird dann auch im nächsten Monat, also im August, soweit sein. Dann freuen wir uns darauf. Erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie gekommen sind, dass Sie Ihre Initiative vorgestellt haben, die Initiative Grundeinkommen Alb-Donau oder Ulm. Und wie gesagt, dann hören wir uns heute in einem Monat wieder, am ersten Mittwoch im August.
Vielen Dank, dass wir da sein konnten.
Ja, auch vielen Dank und ich hoffe, dass wir ein bisschen was für die Idee getan haben.
Auf jeden Fall. Ich denke, wir haben sensibilisiert und wir werden uns vertieft um das Thema kümmern in den nächsten Sendungen. Das war's dann schon wieder in der Plattform. Redaktion, Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde Friedrich Hoch. Danke fürs Zuhören und jetzt noch ein paar Takte von Liz Green und bei mir bist du schön.
Bye-bye. the boys I've known and I've known some until I first met you.